Union Berlin ist am Ende auf Rang 13 gelandet mit 40 Punkten. Klingt nach einer relativ langweiligen Saison, aber da muss man jetzt nicht viele Rasenfunkfolgen gehört haben in der Vergangenheit, um zu wissen, nee, ganz so langweilig war es nicht. Deswegen wollen wir da jetzt ausführlich darauf zurückblicken, die große Saisonbilanz zum ersten FC Union ziehen, zusammen mit Julian Gräber vom Tagesspiegel, jetzt hier im Rasenfunk.
Der Rasenfunk Royal.
Das ist ein Witz. Das ist der Wahnsinn an Schwalbe. Ja, das ist wirklich der Witz. Warum fällt er denn? Wegen Altersschwäche oder was?
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo und herzlich willkommen, Julian Gräber. Julian, hallo.
Ja, hallo. Freut mich, dabei zu sein.
Ich freue mich, dich mit dabei zu haben. Der Tagesspiegel ist ja viel zitiert hier inzwischen im Rasenfunk. Die halbe Sportredaktion von euch war schon mal zu Gast. Und du bist für Union zuständig. Wie sieht denn da so dein Alltag aus?
Ja, also ich bin seit 2017 beim Tagesspiegel für Union zuständig. Vorher schon so ein bisschen für die Fußballwoche. Und der Alltag ergibt sich natürlich einfach viel durch das Wochenprogramm, durch Spiele. Also bei den Heimspielen sind wir im Prinzip immer vor Ort. Auswärts kommt es drauf an. In letzter Zeit eher noch die näheren Spiele. Aber wir verfolgen das natürlich eng und sind da, soweit wir können, immer dabei.
Aber das heißt, wenn du sagst, seit 2017, beziehungsweise ja sogar schon ein bisschen länger machst, du hast ja alles erlebt bei Union, was jetzt so drinsteckt in der jüngeren Vergangenheit.
Ja, also in der jüngeren Vergangenheit schon. Ein paar andere Kollegen würden sagen, da habe ich ja gerade mal die letzten paar Jahre erlebt. Da gibt es so ein paar Leute, die da schon ein bisschen länger seit Oberliga-Zeiten oder weiß ich nicht, was mit alles miterlebt haben. Aber klar, ich bin sozusagen in der zweiten Liga gestartet, irgendwie mal in der Fußballwoche noch mit Uwe Neuhaus, dann später Jens Keller, dann die Ankunft von Urs Fischer und naja, der Rest ist Geschichte. Genau, also fühlt sich schon auch nach einer recht langen Zeit an.
Und wo würdest du dann diese Saison in puncto Drama-Level hinordnen, zwischen 0 und 10, wenn das die Skala ist?
Oh, boah, ist schwierig. War ja in den letzten Jahren wirklich viel Drama. Im letzten Jahr negativ, davor immer sehr positives Drama. Ich würde sagen, war so eine, ja, trotzdem schon so eine 6, zwischen 6 und 7, irgendwo so.
Was ja dann wahrscheinlich wirklich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre liegt, aber relativ hoch ist. Und wie alle Gäste hast du auch 5 Aspekte mitgebracht, über die wir hier die Saison nacherzählen können. Und der erste Aspekt, der beginnt gleich damit, was Steffen Baumgart in diesen Verein hineingebracht hat. Da würde ich aber vorschlagen, lass doch erstmal noch über seinen Vorgänger sprechen, denn mit Bruce Svensson ging es ja in dieser Saison los. Was war das für ein Start unter ihm?
Ja, der Start war eigentlich so, wie man sich ihn so nur wünschen konnte. Also sie waren von vornherein, von Beginn an gleich relativ weit oben dabei, machten wirklich stabilen Eindruck, defensiv vor allem. Natürlich hat man da auch gesehen, dass offensiv das noch so ein bisschen wackelig alles ist, aber das hat halt oft gereicht, um dann irgendwie ein 1-0 zu holen oder haben auch teilweise wirklich guten, begeisternden Fußball gespielt. Also das Heimspiel gegen Dortmund, was ja irgendwie traditionell zu Hause gegen Dortmund sieht es eigentlich immer gut aus und das haben sie gewonnen und waren dann ja wirklich bis zum 7., 8. Spieltag so im Dunstkreis der Europapokalplätze. Da war jetzt eigentlich nicht damit zu rechnen, dass das so schief geht. Svensson ja auch so der Wunschtrainer war, den sie sich alle, wo sie gedacht haben, dass das passt und das sah ja erstmal auch so aus, als wenn das passt, ist dann aber relativ schnell auch wieder in die andere Richtung gegangen.
Ja, aber bevor wir mal über die andere Richtung sprechen, was hat denn Svensson anders gemacht als seine Vorgänger bei Union? Wie ist er dir begegnet als Trainer? Du hast ja jetzt einige schon erlebt.
Ja, also war ein relativ ruhiger, besonderer Typ, hat er schon so ein paar andere Ideen mitgebracht. Das hat sich, finde ich, ganz gut ergänzt zu dem, was vorher über lange Zeit Urs Fischer gemacht hat, aber schon ein bisschen anders, ein bisschen höheres Pressing, den Ball höher gewinnen, damit man näher am gegnerischen Tor ist. Man muss dann sagen, das hat zwar am Anfang noch ganz ordentlich geklappt, aber ist dann irgendwann dann doch irgendwie schief gelaufen. Vor allem, würde ich sagen, hat er auch sehr darunter gelitten, dass er halt keinen funktionierenden Stürmer hatte und dass die Mannschaft, der Kader, einfach auch nicht unbedingt für dieses hohe Pressing gemacht war. Und da muss man natürlich auch Horst Held in die Pflicht nehmen. Aber ich tue mich immer noch sehr schwer zu erklären, warum das mit Bo Svensson dann überhaupt nicht funktioniert hat, so, weil eigentlich so der Fit fand ich gar nicht schlecht war.
Und woher glaubst du, kommt diese Schere zwischen dem, was Bo Svensson umsetzen wollte und dem, was im Kader zu sehen war? Ist es jetzt allein die Verantwortung von Horst Held als sportlichem Leiter oder war man sich vielleicht auch uneinig über die zukünftige Ausrichtung von Union?
Das ist jetzt schwer so von außen zu sagen, aber ich glaube, was halt schon auch ein Punkt ist, wenn man jetzt die sportliche Leitung und die Kaderplanung anguckt, dass da natürlich schon auch ein Umbruch war. Urs Fischer hat lange mit Oliver Runert da sehr symbiotisch zusammengearbeitet, hat sich dann zurückgezogen, war dann zwischenzeitlich ganz raus, dann hat der Horst Held ein bisschen eingearbeitet und ihm das so übergeben und das hat zumindest im Sommer ja, so semi funktioniert offenbar, wenn man da so die Wünsche des Trainers, die Bo Svensson vermutlich geäußert hat, die dann aber vielleicht nicht so erfüllt wurden, wie er sich es gewünscht hat. Manche Transfers, die waren auch ein bisschen rätselhaft. Ich meine, dann holt man am letzten Tag der Sommerperiode, holt man André Illić und dann spielt er bei Bo Svensson einfach überhaupt nicht. So, da fragt man sich schon, haben die beiden mal vorher miteinander geredet darüber, ob er den gebrauchen kann oder nicht gebrauchen kann? Bretagne auch nicht gespielt. Also waren schon einige Spieler, Lasho Benesch, der später gesagt hat, als er dann bei Steffen Baumgart wieder so ein bisschen gespielt hat, naja, der Trainer hat, der Bo Svensson hat nicht mal mit mir geredet, hat mich nicht eingesetzt, ich verstehe überhaupt nicht, was da passiert ist. Also
was aber ja Spieler waren, immer sagen, wenn sie nicht spielen, oder?
Sicherlich. Die Unzufriedenen hast du immer, du hast immer.
Ja, und das heißt immer, Spieler, er hat nicht mit mir geredet. Also ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber Wie ist denn das, was jetzt hier mit Bo Svensson dann nicht geklappt hat, steht das auch in einem größeren Kontext? Denn, also mir ist zu Ohren gekommen aus verschiedenen Richtungen, dass es jetzt bei Union auch nicht so ist, dass du als Trainer Entscheidungen triffst und da, ich sag mal, es mangelt nicht an zu wenig Feedback aus Richtung des Vereins und zwar bis hoch zu Dirk Zingler, sondern da bekommt man schon sehr deutlich auch eine Rückmeldung. Hast du dazu auch Entsprechendes gehört, dass es da vielleicht auch schon früh in der Saison zu dem einen oder anderen, ja, Vorfall ist zu viel gesagt, aber eben zu Diskussionen gekommen sein könnte, die dann auch erklären würden, warum man ihm ja letztlich nicht mal eine ganze Hinrunde gegeben hat als Trainer?
Jetzt explizit auf Bo Svensson habe ich das jetzt nicht so gehört, aber also das ist bekannt, dass bei Union natürlich Dirk Zingler, also nichts passiert bei Union, ohne dass Dirk Zingler irgendwie sein Okay gibt. Ja, Union ist jetzt sicherlich auch kein Verein, der dem Trainer die Schlüssel in die Hand gibt und sagt, so nach dem englischen Vorbild, mach mal, stell dir mal deinen Kader zusammen, wie du das haben willst. Da sicherlich wird man sich zusammensetzen und überlegen, aber im Endeffekt entscheidet schon immer der Verein und das war auch mit Fischer und Runert so. Also Oliver Runert hat ihm den Kader hingestellt und Urs Fischer, wo ich ja gerade schon das Wort Pragmatismus bei Steffen Baumgart genannt habe, Urs Fischer war der Meister des Pragmatismus. Der hat genau gesehen, was er da hat und was er mit dieser Mannschaft machen kann und hat immer fast immer das Optimale da rausgeholt. Das ist Bo Svensson nicht gelungen. Da war vielleicht ein bisschen zu sehr auf seine eigenen Ideen festgelegt und zu wenig flexibel. Weil man hat ja später gesehen, mit dem fast unveränderten Kader, es funktioniert dann doch. Und in der ersten Phase der Saison hat es ja auch funktioniert. Das ist kein Kader, mit dem man absteigen sollte. Und da, wo sie jetzt stehen, vielleicht kannst du sogar noch ein, zwei Plätze weiter oben stehen, wenn du eine konstante Saison spielst.
Und es setzte dann eine Phase ein von 8 Spielen, in denen 6 verloren gingen und es gab nur 2 Unentschieden. Das eine waren 1:1 gegen Eintracht Frankfurt und das andere waren 0:0 zu Hause gegen den SC Freiburg. Wenn wir jetzt quasi dann auf das Spätwerk von Bo Svensson bei Union blicken, was hat denn diese Spiele gekennzeichnet und warum kam es dann deiner Meinung nach zum Trainerwechsel?
Ja, ich finde, da begann so eine Phase, so ich würde sagen im Oktober, wo einfach eine riesige offensive Hilflosigkeit zu erkennen war. Also Union war ja noch nie die Mannschaft, die jetzt den Gegner irgendwie die ganze Zeit an die Wand gespielt hat und 1000 Chancen hatte. Aber das war schon wirklich auch von außen schwer anzusehen, wenn da der Gegner einmal sich halbwegs kompakt hingestellt hat. Da waren keine Ideen. da war vorne keine Präsenz. Du hattest ja in den letzten Jahren zumindest dann irgendwie nochmal so einen Kevin Behrens, der mal einen Ball festmachen konnte, und irgendwie Geraldo Becker, der über die Außen Geschwindigkeit hatte. Jetzt war wirklich der Einzige in dieser Phase, bei dem man ansatzweise noch das Gefühl hatte, da passiert was, das war Hollerbach, der sich dann aber auch manchmal einfach ein bisschen verrannt hat, der es zu sehr wollte, der natürlich auch wenig Unterstützung hatte. Und das war einfach eine Phase, wo man das Gefühl hatte, Union, die, man weiß nicht, wie die ein Tor schießen sollen. Und die waren halt auch in dem Moment dann nicht mehr defensiv so stabil, dass sie zumindest irgendwie 0-0 halten, sondern haben hinten jetzt, waren auch nicht desolat hinten, aber wenn du ein, zwei Tore kassierst und vorne halt vollkommen harmlos bist, dann holst du halt nichts. Und das war in der Phase, fand ich, sehr, sehr auffällig. Und das hat sich dann auch nicht sofort mit Steffen Baumgart geändert, sondern das ging schon, fand ich, noch bis, ich würde sagen, ungefähr bis Februar, dass man wirklich offensiv unglaublich, unglaublich harmlos war.
Was aber ja, du hast es auch schon angedeutet, ja so ein bisschen auch immer Markenzeichen von Union war, also aus wenigen Chancen viele Tore machen. Und in der Phase kam ja noch mit dazu, dass vor allem zu Beginn dieser erfolglosen Serie die Defensive ein Thema war. Also du hattest dann auch Pech, also wenn du zum Beispiel das Leverkusen-Spiel dir anguckst, da macht Florian Wirtz den Unterschied, der da für die Niederlage sorgt. Wenn du das VfB-Spiel anguckst, das ist jetzt dann schon unmittelbar vor der Entlassung, da führt Union 2-0 auswärts und dann wird Nick Woltemade eingewechselt und man kommt überhaupt nicht mit dem klar. Im Nachhinein muss man aber auch sagen, es gab viele Teams, die mit Nick Woltemade nicht so klar kamen. Also das hatte Union wirklich nicht exklusiv. Und gut, dann kommt natürlich das unrühmliche Bochum-Spiel, über das wurde so viel gesprochen, das brauche ich hier jetzt nicht nochmal wiederholen, aber dazu gehört sportlich gesehen ja auch, dass man sehr lange in Überzahl gespielt hat und hier auch viel zu wenige Chancen hatte. Warum stand es noch 1-1, trotz ewig langer Überzahl? Weil man seine Chancen nicht gemacht hat, aber eben auch die Defensive. Wir haben hier kein 0-0-Spiel mit dabei, also es gab ein 0-0-Spiel in dieser schlechten Phase, das war das Heimspiel gegen Freiburg. Da waren beide schwach und das wurde deshalb 0-0 nicht verloren, weil Rönne und Strafstoß pariert hat gegen Vincenzo Grifo. Also das Offensive ist ja das eine und das ist aber ja auch gar nicht so untypisch. Welche Rolle hat es denn gespielt, dass auch die Defensive unter Svensson immer mal wieder leicht ins Wackeln gekommen ist?
Ja, das ist natürlich dann bei Union, wenn du vorne nicht so gefährlich bist, dann musst du hinten stehen. Das war Urs Fischers Maßgabe immer, die Basics, hinten müssen wir gut stehen und dann alles Weitere kommt. Und ja, da gab es eine Phase und ich finde, dann zum Beispiel auch ein Punkt, Tom Rothe, der, finde ich, offensiv eine wirklich, wirklich gute Saison gespielt hat. Also 3 Tore, 2 Vorlagen für sein erstes Bundesliga-Jahr, 20 Jahre alt. Ein sehr, sehr talentierter Spieler. Aber das Problem hattest du letztes Jahr auch schon mit Robin Gosens. Diese Mannschaft ist momentan eigentlich nicht in der Lage, so einen offensiven, sagen wir, einen Schienenspieler auszubalancieren, der einen sehr großen Offensivdrang hat, weil da immer wieder Lücken sind. Das war letztes Jahr so, dass Robin Gosens irgendwo an der Eckfahne am langen Pfosten auf die Flanke gewartet hat und auf der anderen Seite beim Konter war halt die Seite vollkommen verwaist und das war jetzt auch teilweise so. Und da war die Mannschaft einfach nicht genug ausbalanciert und da waren natürlich andere Punkte, dass auch manche Spieler einfach nicht in der Form waren, in dem man sie braucht. Also Kevin Vogt, der die Mannschaft letztes Jahr sehr stabilisiert hat, war diese Saison auch vor seiner Verletzung schon nicht mehr ganz so stark. Auch bei Rani Khedira hat man in der Hinrunde gemerkt, dass er da schon ein bisschen unter seinem üblichen Niveau war. Und ja, bei so einem Spieler wie Khedira, der so wichtig ist für die Stabilität der Mannschaft, da merkt man das sofort. Und ja, Svensson hat dann irgendwann auch so in seiner Suche nach einer Lösung relativ viel durchgewechselt auf verschiedensten Positionen. Und das hat man dann auch gemerkt, dass das die Mannschaft so ein bisschen durcheinander gebracht hat und zumindest nicht geholfen hat.
Also muss man, um eben ein Fazit dieser Zeit zu ziehen, vielleicht sagen, Svensson und Union, das hat aus verschiedenen Gründen nicht gepasst und vielleicht hätte man es aber auch ahnen können mit Blick auf den Kader?
Boah, es ist im Nachhinein immer so leicht gesagt. Also ich glaube, so schlecht ist der, wie ich schon gesagt habe, hätte das eigentlich gar nicht zusammengepasst. Man hätte vielleicht noch ein, zwei Ergänzung gebraucht. Du hättest, ich glaube, wenn man in der Phase einen vernünftigen Stürmer gehabt hätte, der dir ein paar Dinger mal reinmacht und auch vor allem nicht nur die Tore macht, sondern auch lange Bälle mal sichert, sie verteilt, so ein bisschen der Wandspieler auch mal ist und die Bälle verteilt für Hollerbach oder so, da hätte man schon auch, glaube ich, in einigen Spielen da mal Punkte geholt. Und wenn du nicht diese, ich glaube, 9 Spiele mit Pokal, inklusive Pokal, die es dann waren, wo du keinen Sieg geholt hast, wenn du da auch nur mal 2 oder 3 gewinnst, dann stehst du ganz anders da. Weil man muss ja auch sagen, da hat vieles nicht funktioniert, aber als Bo Svensson entlassen wurde, war Union, glaube ich, 12. und hatte 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Also wir waren jetzt da weit davon entfernt, dass Union irgendwie Rettung wie hoffnungslos abgeschlagen war und dass das jetzt zwingend nötig war, den Trainerwechsel zu machen. Also da gab es schon ganz andere Situationen, glaube ich, wo Mannschaften noch an den Trainer festgehalten haben.
Genau, und ich meine, man kam raus auf Rang 13, allerdings muss man da ehrlicherweise auch zu sagen, 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und ein sehr früher Klassenerhalt, das ist ja das, worum es dann ging, also dass man eben einfach Angst hatte, da unten reinzurutschen.
Ja, ich glaube letztlich war es vielleicht auch einfach so ein kleines Zeitfenster, was in dem Moment halt da war. Du hattest dieses ganz schlechte Spiel in Bremen vor der Pause, 1-4, dann war halt Steffen Baumgart zu dem Moment auch frei. Du hattest die Pause, wo du dann weißt, okay, wenn du einen Trainer wechselst, dann wechselst du ihn am liebsten Ende Dezember und nicht, wenn du die ersten 2 Spiele der nach dem Wiederbeginn verloren hast. Ich glaube, das war dann schon einfach ausschlaggebend dafür. Genau.
Ja. Also es ist erklärbar, wir haben das ja auch damals im Rasenfunk hier auch schon so besprochen und im letzten Union-Schwerpunkt mit Sebastian Fiebrich hatte mir das auch nochmal erklärt, dass es jetzt auch nicht so untypisch ist für Union, dass man, also Urs Fischer war eher die Ausnahme, dass man da bei einem Trainer richtig, so richtig liegt, dass man ihn über viele Jahre hinweg hat und der quasi zu so einer Ikone wird. Ansonsten ist Union ein ganz normaler Verein, der einfach vielleicht auch ein bisschen zu früh manchmal seine Trainer feuert. Also ich hätte gerne Svensson Fußball mit Union gesehen, nochmal nach einer Winterpausenvorbereitung. Vielleicht hätte er da Anpassung gefunden, vielleicht aber auch nicht. Keiner kann es beweisen. Was wir aber dann eben gesehen haben, und damit kommen wir dann ja zu deinem Aspekt, ist eben Steffen Baumgart, der dann sein Nachfolger wurde und der Dinge verändert hat. Was war denn da jetzt für dich im Nachhinein entscheidend, deiner Meinung nach?
Ja, erstmal würde ich mal anfangen damit, dass viele ja am Anfang schon auch Zweifel hatten, ob das passt. Also, dass Steffen Baumgart und Union menschlich zusammenpassen, ist keine Frage. Aber ob das jetzt fußballerisch so passt, da hatten viele Zweifel. Und da muss ich sagen, da hatte ich auch Zweifel, weil auch Steffen Baumgart ja jetzt nicht unbedingt bekannt ist als Trainer, der auf eine kompakte Defensive setzt, sondern schon seinen Fußball auch offensiv. Ich meine, der war Stürmer. Und das hat er auch bei Union am Anfang gesagt. Er will gerne einen offensiven Fußball sehen. Das wird dann teilweise auch manchmal ein bisschen wild. Und ich meine, da hat ja keiner in dem Sinne Zweifel gehabt, dass er ein ganz schlechter Trainer ist. Ich meine, ich habe ihn, als ich noch bei der Fußballwoche war, da war er Trainer bei SSV Köpenick-Oberspree in der Bezirksliga. Also ist jetzt nicht der Typ Trainer, nur weil er mal früher Bundesliga gespielt hat, hat er irgendwann einen Trainerjob in der Bundesliga gekriegt, sondern der hat sich schon auch hochgearbeitet und über BAK, später Paderborn und so weiter. Von daher, der hat schon was drauf, aber dass das jetzt
so zu Union passt. Und war das ein Vorteil, ganz kurz, war das ein Vorteil, dass du ihn schon aus der Zeit noch kanntest? Hat er dich wiedererkannt?
Nee, das war damals, muss man sagen, die haben ihn da ganz gut abgeschirmt. Die hatten dann immer einen sportlichen Leiter, der hat immer mit uns telefoniert und vor Ort damals in der Bezirksliga, da konnte man auch nicht bei 3 Abteilungen, die ich betreut habe, auch nicht dauernd vor Ort sein. Ich glaube, da habe ich nur 1-2 Mal nach dem Spiel mit ihm geredet. Ich hatte dann irgendwann nochmal, als er in Paderborn war, ein Interview mit ihm gemacht, vor einem Spiel gegen Union, aber sonst so groß waren da ja die Berührungspunkte nicht. Also diese Zweifel, ich finde, die man hatte oder haben konnte, die haben sich dann ja auch so ein bisschen bestätigt, fand ich, in den ersten Spielen, weil die waren wirklich nicht gut und da ist ihm gerade so ein bisschen auch verbal ein bisschen offensive Art ein bisschen auf die Füße gefallen, weil er gleich irgendwie mehr oder weniger in seiner ersten PK, ja, nee, klar, also ich bin Verfechter der Viererkette, wir spielen hier Viererkette und ich ziehe das durch und dann hat er es durchgezogen im ersten Spiel, zweiten Spiel, das ging in die Hose, ist dann zur Dreierkette zurückgekehrt, dann hat er es wieder mit der Viererkette probiert, dann war er wieder bei Dreierkette, irgendwann nach, ich glaube, 2-3 Wochen, 3., 4. PK hat er irgendwann gesagt, boah, dieses Thema Dreier-, Viererkette will ich nicht mehr hören, so, bei uns geht es um die Prinzipien und nicht, ob wir da mit 3 oder 4 verteidigen, Aber man hat ja schon gemerkt, natürlich geht es da bei Union gerade, zumindest in der aktuellen Form, darum, ob die mit 3 oder 4 verteidigen. Man hat da schon deutlich gesehen, dass sie sich mit einer Viererkette nicht so richtig wohlgefühlt haben, dass da die Abstände nicht so gepasst haben, die Abstimmung. Wenn du das im Prinzip seit 6 Jahren in verschiedenen Formationen spielst und auch einige Spieler hast, die einfach eigentlich nur in so einer Dreierkette gut funktionieren können, also gerade Kevin Vogt, rechts oder links, das funktioniert zumindest nicht mehr so gut. Und und dann kommen wir zu dem Pragmatismus, den ich ihm jetzt auch nicht unbedingt so zugetraut hätte. Irgendwann hat er halt gemerkt, das funktioniert so alles nicht und ich muss denen wieder irgendwas an die Hand geben, mit dem sie arbeiten können, was sie kennen, woran sie sich festhalten können. Und das war dann unter anderem die Dreierkette, aber auch so ein bisschen diese Rückkehr zu ein bisschen tieferem Verteidigen, ein bisschen kompakter, und dann halt nach Ballgewinn oft einen langen Ball nachrücken. Dann hat er mit André Ilic dann irgendwann auch einen Stürmer drin gehabt, der auch diese langen Bälle ganz gut verarbeiten konnte. Also da sind sie so ein bisschen zurückgekehrt zu dem, was Union in den letzten 5, 6 Jahren ausgemacht hat. Und dass das mit Steffen Baumgart so passiert, das hätte ich jetzt nicht unbedingt so erwartet. Mhm.
Und dann kamen ja dann auch die Ergebnisse. Also das erste Fünferkettenspiel war dann gegen Mainz der Sieg. Das 0:3 bei St. Pauli, das war sehr viel altes Union. Also in dem Sinne von, was man unter Bo Svensson auch schon gesehen hat, da gab es nämlich eigentlich keine Offensividee. Und dann beginnt diese Phase, wo eben die Ergebnisse besser werden. Also gegen Leipzig zu Hause 0:0, da übrigens dann wieder mit Viererkette. Er hat ja oft dann auch innerhalb der Spiele umgestellt. Also die einfache Formel war, also in der Regel ging es dann meistens schon los mit einer Fünferkette. Wenn man zurücklag, wurde es eine Viererkette. Ja. Und dementsprechend kann man ihn auch verstehen, wenn er sagt, so wichtig ist das Thema nicht. Aber weil er das Thema eben selber aufgemacht hat in seinen ersten PKs, hatte es eine gewisse Ironie. Also aber Union steht jetzt tiefer, deshalb schießt man ja aber noch keine Tore. Also was hat sich denn dahingehend dann verändert, dass es dann so viel besser wurde am Ende der Saison?
Ich finde, weil du gerade sagst, die Ergebnisse wurden besser mit Leipzig und dann diesem Sieg in Hoffenheim, ja. Aber dann kam auch schon nochmal eine ganz schöne Delle nach unten. Dann hast du in Dortmund 0:6 verloren. Es kann auch mal passieren. Also auch unter Urs Fischer haben sie mal 0:5 in Dortmund verloren. Aber vor allem dieser wirklich emotionale Tiefpunkt, Heimniederlage 0:1 gegen Kiel, das war wirklich eine ganz, ganz schwache Leistung. Und da muss man auch sagen, da in dem Moment hatte man schon das Gefühl, oh, das könnte die Saison nochmal richtig, richtig in die Hose gehen. Und der Abstand nach unten war nicht mehr groß. Unten gerade Bochum kam so ein bisschen ins Rollen. Und da würde ich sagen, danach kam dann halt der Wendepunkt und das war dieses Spiel dann in Frankfurt, was du dann gewinnst und was du auch, muss man sagen, im Nachhinein kann man natürlich immer sagen, dass das war alles genau so, die Maßnahmen, die er da getroffen hat, die sind so aufgegangen und dann ging alles richtig, war natürlich auch einfach ein bisschen Glück dabei, aber er hat zu dem Zeitpunkt hat er ein paar Sachen verändert, er hat wieder ein bisschen auf die erfahrenen Leute gesetzt, also Christopher Trimmel kam wieder in die Startelf auf der rechten Seite. Josip Juranovic ist auf die linke Seite gegangen. Damit hattest du dann vielleicht ein bisschen weniger offensiven Drang als mit Tom Rothe, aber du hattest Erfahrung, du hattest jemanden, der giftig in Zweikämpfen ist und trotzdem auch schon nach vorne mit seiner Qualität was machen kann. Und du hast dann irgendwann auch angefangen, dadurch, dass da dann auch mal ein Erfolg da war, dass du so eine mehr oder weniger eingespielte Startelf hattest, wo du immer nur noch 1, 2 Aspekte geändert hast. Das hat dann sehr gut funktioniert mit Trimmel rechts, mit Juranovic links. Vorne André Ilic, der dann immer besser reinkam, anfangs mal erstmal seine Tore gemacht hat, Bälle verteilt hat. Im Mittelfeld Rani Khedira, der hatte dann auch ein Spiel zwischendurch mal ausgesetzt. Ich glaube, das war das 0:3 in St. Pauli. Und das ist ja bei Union fast schon eine Riesennachricht im Prinzip, wenn Rani Khedira mal gesund ist, nicht gesperrt ist und nicht spielt, das gibt's eigentlich gar nicht. Der kam dann besser in Form. Also da haben dann einfach viele Sachen dann irgendwann wieder ineinander gegriffen. Und irgendwann kam dann auch einfach, muss man sagen, auch die Standardstärke mal wieder zurück. Das hatte Union ja schon auch verloren, so ein bisschen über eine gewisse Zeit. Nachdem Trimmel, ich weiß gar nicht, ob das die vor 2 oder vor 3 Jahren, wo er mal mehr oder weniger bester oder einer der besten Vorbereiter der Liga waren mit seinen, mhm. mit seinen Standards. Das war in letzter Zeit, in den letzten Jahren nicht mehr ganz so. Und jetzt gegen Ende der Saison hat er wieder da so ein bisschen das gute Füßchen gefunden. Die Bälle kamen wieder gut. Hatte dann auch wieder ein paar Abnehmer in der Mitte mit Querfeld, den muss man auch nochmal nennen. Also Querfeld hat dann Kevin Vogt ersetzt, der ja im Winter lange ausgefallen ist und hat es, muss man sagen, für seine 21 Jahre wirklich sehr, sehr abgeklärt gemacht. Da hat dann irgendwann vieles ineinander gepasst.
Kann man vielleicht das so zusammenfassen, diese Phase, dass man nach diesem Kiel-Spiel die nächsten zwei Spiele, Eintracht Frankfurt und FC Bayern, die hat man auch noch ein bisschen glücklich nicht verloren, denn gegen Frankfurt, also ich will jetzt auch Union nichts wegnehmen, aber da wurde mal wieder ein Strafstoß auch gehalten von Renault und wir alle erinnern uns noch, wie Jonas Urbig patzt vor dem 1:1 gegen Bayern, ansonsten wird das wahrscheinlich eher ein 0:1. Und dann ist Länderspielpause und wenn ich mir jetzt aber dann die Spiele danach angucke, dann habe ich eigentlich nur noch überzeugende Auftritte. Also in Freiburg sehr, sehr gut gespielt, 2:1 gewonnen. Gegen Wolfsburg defensiv absolut makellos gespielt, offensiv ein bisschen glücklich, 1:0 gewonnen. Aber insgesamt gutes Spiel gemacht. Mhm. Leverkusen sehr, sehr gutes Auswärtsspiel mit einer besseren Chancenverwertung. Geht es nicht 0:0 aus, sondern vielleicht sogar mit einer Niederlage für Leverkusen. Dann dieses völlig wilde, geschichtsträchtige 4:4 gegen den VfB Stuttgart mit 8 Toren in der ersten Hälfte. Das war natürlich, also das passt in überhaupt gar keine Nein, Erzählung
das,
mit rein.
Das muss man ausklammern eigentlich. Das ist ein Ereignis für sich gewesen.
Genau, und dann hattest du noch ein 1:1 in Bochum, da wäre mehr eigentlich schön gewesen aus Unioner Sicht, war aber auch getrübt von der Verletzung von Leid, der den Ball auf den Kehkopf bekommen hat, deswegen will ich das jetzt gar nicht zu sehr ins Sportliche reinziehen. Aber was ich damit quasi nochmal so rausarbeiten wollte, ich hatte schon den Eindruck, diese Länderspielpause, egal was da passiert ist oder ob es Zufall ist, aber danach war Union stabil in der Defensive. Union ist generell das Team, das die wenigsten Schüsse nach Fehlern zugelassen hat, ligaweit. Und das kommt auch vor allem auch aus dieser Phase, da gab es nämlich gar keine mehr. Und offensiv musste man halt hoffen, dass irgendwas vom Laster fällt. Und da werden wir auch gleich nochmal drüber reden, das wurde ja dann auch ein bisschen besser.
Ja, also ich glaube einfach, dass sich dann ausgezahlt hat, dass du dieses Rumexperimentieren aufgehört hat, dass du nicht mehr diese Wechsel, taktischen Wechsel hattest, also zwischen Viererkette, Dreierkette, dass du nicht mehr so viele personelle Wechsel hattest, dass die Mannschaft sich einfach ein bisschen einspielen konnte und nach dieser schwierigen Phase dann auch so dieses nötige Selbstvertrauen dann irgendwann bekommen hat. Die Automatismen haben sich langsam eingespielt. Du hattest vorne ein Sturmduo mit Ilic und Hollerbach, was sich ganz gut ergänzt hat. Und wenn du dann mal, keine Ahnung, 10 Tage Zeit hast, um zu trainieren in der Formation, in der personellen Besetzung, die du hast, und dann hilft das. Und da haben sie sich wirklich rausgespielt. Und das war zwischenzeitlich wirklich nicht zu erwarten, dass das so gut dann aussieht.
Und da kommen ja auch die Punkte her, die dann letztlich dazu geführt haben, dass man dann eben sehr früh den Klassenerhalt schon feiern konnte und alles ab dann nur noch Bonus war. Und jetzt ist aber ja genau das, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Saison. Also wir haben jetzt, glaube ich, rausgearbeitet, wie es dazu kam, dass die Defensive wieder aussah wie eine Union-Defensive. Und auf der anderen Seite haben wir aber die Offensive, die ja irgendwie noch Tore erzielen muss, damit man auch Spiele gewinnt. Und ich will es nicht so tun, als ob die Union-Offensive da jetzt Maßstab der Liga wäre. Es ist eher so im Gegenteil der Fall. Man hat immer noch sehr wenige Abschlüsse. Man macht immer noch aus wenigen Expected Goals viele Tore. Aber vor allem lag es nicht mehr nur an einem Spieler, sondern eben an einem Duo vorne drin. Das ist der zweite wichtige Aspekt dieser Saison. Du hast es jetzt schon angesprochen, Hollerbach und Ilic, die sich sehr gut ergänzt haben, die aber ja nach allem, was ich gehört habe, auch nicht in dieser Konstellation in die nächste Saison gehen werden.
Das muss man mal sehen. Also okay. André Ilic wurde vor dem letzten Heimspiel offiziell verabschiedet, aber das heißt erstmal noch nicht so viel. Also das war damals bei Taiwo Awoniyi auch so. Die Leihe endet. Man hat sich noch nicht dazu durchgerungen, die Kaufoption zu ziehen. Man hat sich noch nicht anderweitig geeinigt und deswegen wurde er erstmal verabschiedet. Also was ich so alles gehört habe und gelesen habe, ist Union schon daran interessiert, ihn weiter zu behalten. Und ich meine, alles andere wäre ja auch irgendwie seltsam. Der hat jetzt 7 Tore in der Rückrunde gemacht. Und naja, was man so hört, ist die Kaufoption bei irgendwie 5 Millionen. Also ich denke, entweder die werden sie noch ziehen oder sie werden anderweitig probieren, das vielleicht noch mal ein bisschen runterzuhandeln. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er weiter für Union spielt. Und Rani Khedira hat jetzt nach dem letzten Spiel auch noch mal so ein bisschen Partei für ihn ergriffen, hat gesagt, ja klar, wir würden uns freuen, wenn er weiter bleibt. Er hat selber gesagt, er hofft, dass sich die Situation jetzt bald klärt und er weiß, was dann ist. Also ich glaube, dass Illich bleibt, da sind die Chancen ganz gut. Ob das jetzt bei Hollerbach so ist, das ist eine ganz andere Frage. Der hat zwar noch einen laufenden Vertrag, aber hat sich natürlich auch in der Saison jetzt schon ganz interessant gemacht für den einen oder anderen Verein. Und was man ihm auch sagen muss, er ist auch ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ, der auch schon von seinen Zielen gesprochen hat, Nationalmannschaft und am liebsten auch schon für die WM. Und ob du dich jetzt als Stürmer von Union, ob du da die besten Aussichten hast, dich für die WM in Position zu bringen, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist. Und da gibt es ja durchaus auch ein paar Vereine, die interessiert sein sollen, auch Gladbach. Ja, also ob Hollerbach bleibt, muss man erstmal sehen. Allerdings würde er sicherlich auch so das ein oder andere Millionchen kosten nach dieser Saison. Mhm.
Aber was zeichnet denn dieses Stürmer-Duo aus? Wir hatten das ja durchaus schon öfter, dass es zwei gute Offensivspieler waren, die die Offensive getragen haben und dann eben mit einem Muster, was du vorhin auch schon angesprochen hast, oft gibt es einen Zielspieler für lange Bälle und einen, der super schnell ist und dann aus 0,1 Expected Goals 3 Tore macht. Das war dieses Jahr auch wieder so. Also lässt sich das jetzt direkt so auf die beiden auch übertragen?
Ja, ich finde, die passen schon ganz gut in das Muster. Also Union hat ja im Prinzip seit dem Aufstieg oder schon im Prinzip in der Aufstiegssaison immer davon gelebt, dass sie einen ganz guten Zielspieler hatten mit erstmal Sebastian Andersson, dann hatten sie später Taiwo Avonie, dann hatten sie irgendwann Kevin Behrens, also einige Leute, die du ganz gut anspielen konntest, die den Ball einfach, weil sie körperlich robust waren, verarbeiten konnten und dann aber auch noch das ein oder andere Tor gemacht haben. Und das ist jetzt momentan, finde ich, sieht das recht ähnlich aus. Also ich finde, bei André Ilić sieht man oftmals, dass der wirklich auch ein sehr feiner Techniker ist. Also manche Ballannahmen, Ballmitnahmen, das sieht wirklich gut aus. Er hätte sogar auch noch ein paar Tore mehr machen können. Also ich meine, eine Situation, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel, da nimmt den Ball aus der Drehung wunderbar mit dem Spann runter, dreht sich und schießt ihn dann ungefähr 20 Zentimeter links vorbei. Ich finde, der passt sehr gut rein. Da ist ja wirklich auch die Frage, was in der Hinrunde los war, dass er wirklich keine Minute gespielt hat bei Bo Svensson. Ich meine, der kam aus einer langen Verletzung in der Saison davor, aber hat auch schon, ich glaube, am ersten oder zweiten Spieltag in Frankreich gespielt. Also verletzt war er nicht mehr, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und ja, diese Kombination mit Hollerbach funktioniert ganz gut. Also Hollerbach war ja in der Hinrunde oftmals so ein bisschen auf sich alleine gestellt, hat sich den Ball irgendwo im Mittelfeld genommen und ist dann erstmal losgesprintet, wusste dann aber selber irgendwann nicht mehr genau wohin, weil einfach, naja, in der Mitte keiner war, den er anspielen konnte. Dann hat er es probiert, in die Mitte zu ziehen und irgendwann ist das natürlich dann auch schwierig, weil Hollerbach schon gute Anlagen hat, aber man merkt, finde ich, wenn es eng wird, dann schon auch, dass manchmal noch ein bisschen unsauber ist, dass ihm da manchmal noch die Übersicht fehlt. Und das hat ihm jetzt einfach geholfen, dass er da jemanden hatte, mit dem er kombinieren konnte, den er auch mal anspielen konnte, der vielleicht auch mal einen Doppelpass gespielt hat, der einen Ball verarbeiten konnte oder ihm halt auch die langen Bälle gut in Lauf verlängern konnte. Und von daher war die Kombination ganz gut. Das ist jetzt auch, glaube ich, das erste Mal, also in der letzten Saison gab es eigentlich kein Stürmerduo, was vernünftig funktioniert hat. Also schon das erste Stürmerduo, was so richtig funktioniert seit, ich weiß nicht, vielleicht kann man sagen noch Behrens Becker in der Saison, als sich für die Champions League qualifiziert haben, hat noch ganz gut funktioniert. Noch besser in dem Jahr davor Avonie und Becker. Und sind jetzt nicht 1:1 jeweils vergleichbar, die Duos, aber das funktioniert schon ganz gut. Und wenn ich Union wäre, würde ich schon mein Möglichstes tun, um dieses Duo irgendwie zu behalten. Mhm. Genau, weil sonst ja auch, ist ja auch geschrieben, dass einfach viel Kreativität fehlt. Und wenn du dann zumindest so ein Duo hast, was mit einem langen Ball auch mal mit 2 gegen 3 oder so aus einer Situation ein bisschen was machen kann, ist das schon viel wert.
Und dennoch hat Union die zweitwenigsten Tore der Liga aus dem Spiel heraus erzielt. Nur St. Pauli ist da noch schlechter. Also 16 Tore waren es aus dem laufenden Spiel heraus bei insgesamt 35 Toren. Und gleichzeitig ist man bei den Expected Goals, ich habe es vorhin schon angesprochen, da ist man auf Rang 16 mit 37 Toren. Ist das denn ein Problem oder müssen wir Expected Goals bei Union einfach ignorieren, weil das ja fast schon dazugehört zu Union, dass man die outperformt im Positiven?
Ja, da waren natürlich auch ein paar Dinger dabei. Also ich weiß das gerade frisch als Tor des Monats gekürte Tor von Leopold Querfeld. Ich glaube, das hatte einen Expected Goals Wert von 0,02 oder so, wenn ich mich recht erinnere. Und diese Tore nach Standards, gerade weil sie dann oft irgendwie noch verlängert und dann kommt der Ball ins Gewühl, die haben dann auch oftmals nicht so den höchsten Expected Goals Wert. Ich glaube, das hängt schon auch ein bisschen mit der Spielweise von Union zusammen, die ja auch ein bisschen auf, zumindest offensiv, auf ein bisschen Chaos dann auch ausgelegt ist und im Gewühl mit Einsatz, mit Willen, die Dinger dann irgendwie reinzumachen und nicht sich wunderschön durch den Strafraum zu kombinieren, bis dann einer frei vorm Tor steht und ihn nur noch reinschieben muss. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das so ein bisschen auch eingepreist ist und würde da die Expected Goals jetzt nicht zu wichtig nehmen in dem Fall.
Mhm. Gut, man hat ja eben noch, du hast es ja angesprochen, die Standardsituation, da ist man das beste Team nach Schüssen, nach Standardsituation. Mhm. Das bekommt man tatsächlich gut hin. Was aber weiter geblieben ist, ist, Ballbesitz ist nicht der Freund von Union. Also man ist das schlechteste Team gemessen am Ballbesitz in der Liga. 41%, St. Pauli auf Rang 17 hat schon 3 Prozentpunkte mehr. Und wenn man sich auch tatsächlich mal anguckt, die Spiele, in denen man den Ball hatte, und das führt uns so ein bisschen was zurück, was du vorhin angesprochen hast, was aber unter Baumgart auch da war, und deswegen mache ich diesen Punkt noch. Mhm. Also ich sehe hier 2, 4, 6, 8, 9 Spiele, in denen man dann doch mal knapp über 50% oder zum Teil auch deutlich den Ball hatte. Von diesen 9 Spielen konnte man nur 2 gewinnen und 7 hat man verloren. Und das ist ja auch unter Baumgart geblieben, auch wenn natürlich die Fallgröße, aber die ist ja auch bei Svensson nicht besonders groß, deswegen, man tut ihnen beiden gleich Unrecht damit. Also ist das weiter die Achillesferse von Union?
Ja, ich würde schon sagen, dass da Union einfach große Probleme hat, weil dieser Mannschaft einfach einiges fehlt. Also man muss sich ja, finde ich, nur mal die Aufstellung angucken. Also wenn im Mittelfeld, dann hast du Rani Khedira, Andras Schäfer und Yannick Haberer. So, das sind alles sehr, sehr fleißige, sehr laufstarke, taktisch kluge Spieler. Die Andras Schäfer hat schon auch ein bisschen mehr Zug nach vorne, aber da kommt nicht viel mit Kreativität rum. Das heißt, du hast spielst den Ball irgendwo ins Mittelfeld, Rani Khedira lässt ihn irgendwie wieder auf den äußeren Innenverteidiger klatschen oder kommt der Ball auf Yannick Haberer und dann spielst du wieder quer, dann spielst du wieder zurück. Also das sind alles keine Spieler, die jetzt groß, wenn wir mal eine andere statistische Größe nehmen würden, die jetzt irgendwie besonders hohe Packing Rate haben wahrscheinlich. Und das ist natürlich, wenn du da gar keinen hast, der groß Kreativität ausstrahlt, dann wirst du vielleicht irgendwann auch sagen, naja, mit dem Ballbesitz bin ich eigentlich gar nicht so unglücklich, wenn ich weniger Ballbesitz habe, weil mir fällt sowieso nicht so besonders viel damit ein. Und ich finde, das ist schon auch, man merkt das auch in verschiedenen Phasen bei Union, auch in der Vergangenheit, dass immer wieder, damals auch Urs Fischer das probiert hat, auch Nenad Bjelica das letzte Jahr probiert hat, immer wieder irgendwie da dieses Offensivspiel ein bisschen feiner hinzukriegen, ein bisschen kreativer hinzukriegen. Aber irgendwie zieht sich das wirklich durch die letzten Jahre bei Union, dass das einfach, dass sie sich da sehr, sehr schwer tun. Also ich würde sagen, wirklich der einzige richtige Kreativspieler, der in den letzten, keine Ahnung, 6 Jahren bei Union funktioniert hat, war Max Kruse. Und der hat halt eher aus dem Sturm Kreativität versprüht und nicht aus dem Mittelfeld. Und jetzt, man sieht es ja auch, finde ich, an Lasso Benesch, so eigentlich ein fantastischer Fußballer, wenn man sieht, was der mit seinem linken Fuß kann. Aber weder Bo Svensson noch Steffen Baumgart haben das geschafft, irgendwie den in ihr System gewinnbringend einzubauen. Also wenn er gespielt hat, als Joker hat es manchmal funktioniert, aber wenn er von Anfang an gespielt hat, und das, okay, da ist die Fallgröße auch sehr gering, aber dann lief das Spiel oftmals irgendwie so ein bisschen an ihm vorbei, dann ist vermutlich dann auch nicht der Spieler, der so im Pressing das tut, was Svensson oder auch Baumgart gerne möchten. Und diese Positionen existiert dann einfach nicht. Also wenn du so einen Zehner hast, aber der soll dann auf der 8 spielen oder der soll auf offensiv außen spielen, dann dann wird das einfach oft nichts. Und von daher ist das schon ein Problem, was sich durch die Jahre durchzieht. Und eigentlich denkt man immer, naja, wenn sie das jetzt aber nicht gelöst kriegen, dann kriegen sie aber Probleme. Und irgendwie schaffen sie es doch immer wieder, das durch Standards, durch treffsichere Stürmer, durch Einsatz, Laufstärke und so weiter noch so auszugleichen, dass sie dann doch auf die eine oder andere Weise Erfolg haben.
Ja, auf die eine oder andere Weise. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Das ist so irre, wie deutlich sich das ablesen lässt. Also wir hatten eben diese 9 Spiele mit 50 oder mehr Prozent Ballbesitz und 3 davon, Entschuldigung, wurden gewonnen, ja. nicht nur 2. Und wir haben 10 Spiele mit weniger als 40% Ballbesitz. Ja. Und zum Teil gehen wir hier runter bis auf 20% Ballbesitz gegen die Bayern. Und davon wurden nur 3 verloren. Also das ist... Es ist wirklich erstaunlich. Man muss es jetzt auch nicht komplett auf die Statistiken runterbrechen, aber ich bin schon gespannt, ob es da eine Reaktion der Liga da drauf gibt. Denn man hat es auch gesehen, dass irgendwann die Teams ein bisschen besser mit dem Urs Fischer Fußball zustande kamen, dass man eben versucht, diesen Riegel zu brechen, ohne sich komplett angreifbar zu machen. Und das ist letztlich die Herausforderung, die man jetzt beim aktuellen Union auch hat. Und gleichzeitig gibt es aber als ein Team, das von unten kommt und das in der natürlichen Hierarchie erstmal hinter Union steht, immer die Möglichkeit eben auch zu sagen, selbst im Heimspiel, macht ihr mal mit dem Ball und wir warten jetzt hier hinten. Und wie das weitergeht, aber ich will jetzt nicht zu sehr unken für die nächste Saison. Bisher hat Union ja auch immer noch eine Lösung gefunden und Steffen Baumgart ja auch. Aber das ist eben das Stürmerduo, das sich neu herausgebildet hat, das vielleicht auch das Stürmerduo der nächsten Saison sein könnte. Aber generell lohnt sich ja nochmal ein Blick auf den Kader, denn bei Union wurde schon oft gesagt, es braucht einen Umbruch. Jetzt hat man den Umbruch probiert, wenn ich mir aber anschaue, wer waren die entscheidenden Spieler, du hast es vorhin auch schon gesagt, der ewige Christopher Trimmel, irgendwann war er wieder da und es war einfach wie immer. Irgendwann war Rani Khedira auch wieder näher an dem alten Rani Khedira, den wir in vorherigen Saisons schon erlebt haben. Kevin Vogt hat auf einmal wieder eine Rolle gespielt, aber insgesamt gibt es ja weiter das Bestreben und man kann es jetzt ja auch an einzelnen Planstellen schon sehen, Union soll jünger werden, muss jünger werden. Wie weit ist man denn da in der Entwicklung, deiner Meinung nach?
Ja, ich fand, das war schon aus der Sicht ein Schritt nach vorne dieses Jahr. Also da hat man dann vor allem, finde ich, eine Personalie, die besonders heraussticht, und das ist Aljoscha Kemmlein, der sich wirklich in der Hinrunde dann da reingespielt hat. Und es war ja schon so, also wenn sich Dirk Zingler im Sommer hinstellt und öffentlich sagt, naja, den leihen wir jetzt nicht nochmal aus, der soll bei uns durchstarten, dann ist das schon mal erstmal eine Ansage. Und die ersten Spieltage, da dachte ich dann schon, naja, hätte man ihn vielleicht doch noch lieber nach St. Pauli nochmal ausleihen sollen, weil er gar nicht zum Einsatz kam oder nur für ein paar Minuten. Aber da muss man sagen, dann muss man nachträglich dann doch nochmal ein bisschen Lob an Bo Svensson. Er hat ihn dann einfach gegen Borussia Dortmund im Heimspiel reingeworfen von Beginn an. Und ich weiß noch, sein allererster Ballkontakt war kurz vorm Strafraum und den hat er fast verstolpert. Also hat man schon gemerkt, so ein bisschen Nervosität ist da, hat sich dann aber sofort gefangen danach und hat, finde ich, eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. War dann eigentlich aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Und der schon auch, finde ich, so ein bisschen mehr Ideen und Zug dann nach vorne manchmal hat als so der ein oder andere in Unions Mittelfeld. Also da ist schon eine Menge Qualität da. Und natürlich schade, dass er sich dann, ich glaube, im Februar verletzt hat und dann war die Saison zu Ende nach einer Operation. Aber das ist auf jeden Fall so der größte Lichtblick, weil Union ja jetzt auch nicht dafür bekannt ist, dass sie besonders viele Spieler aus der eigenen Jugend in die Bundesliga gebracht haben. Also man hat im Prinzip seit Christopher Quiring und Steven Skripski hat man gehofft, dass jetzt endlich mal wieder irgendwer nachkommt. Und es kam aber die ganzen Jahre keiner. Muss man auch sagen, Urs Fischer war jetzt auch nicht der große Verfechter davon, junge Spieler irgendwie ins kalte Wasser zu werfen. Natürlich ist auch das Niveau dann deutlich gestiegen, wenn du irgendwann auf einem Europa League, Champions League Niveau bist oder zumindest dort spielst, dann ist es natürlich auch immer schwieriger, junge Spieler debütieren zu lassen. Aber da sieht man schon, dass sich was tut. Und mit David Preu hat dann noch ein zweiter Spieler aus der eigenen Jugend dieses Jahr debütiert, hat jetzt auch am letzten Spieltag seinen ersten Startelf-Einsatz bekommen. Da könnte ich mir zwar vorstellen, dass er nächstes Jahr vielleicht nochmal ausgeliehen wird, um auch irgendwo vielleicht in der zweiten Liga oder sogar in der ersten Liga nochmal ein bisschen mehr Spielpraxis zu sammeln, als ihm Union bieten könnte. Aber da geht es schon in eine Richtung, und das betrifft jetzt nicht nur die Leute aus der eigenen Jugend, sondern du hast mit Leopold Querfeld hast du dir einen sehr, sehr talentierten Innenverteidiger geholt, der auch wirklich, nachdem er sich an den ersten Spieltagen so ein bisschen gedulden musste, sich dann festgespielt hat. Also er hat seine Chancen genutzt. Als sich Kevin Vogt verletzt hat, ist er reingerutscht und hat sich dann auch nicht mehr verdrängen lassen. Und ist schon wirklich jemand, da finde ich, sieht man sowohl in der Zweikampfführung, Kopfballspiel, Abgeklärtheit, Spieleröffnung, das ist alles echt wirklich, sieht gut aus. Und Tom Rothe hatte ich ja schon mal angesprochen, auch jung, kam aus Dortmund, beziehungsweise letztes Jahr in Kiel, hat jetzt sein erstes Jahr in der Bundesliga gespielt. Und klar, da ist noch, ich meine, bei all diesen Spielern ist natürlich noch viel Potenzial nach oben. Die machen auch noch ihre Fehler. Die sind natürlich noch, die müssen sich noch weiterentwickeln. Aber das ist schon mal mehr, als Union in den Jahren davor hatte an Talenten, die dann irgendwie gespielt haben. Und auch, ich meine, darf man auch nicht vergessen, auch Benedikt Hollerbach ist jetzt erst 24 geworden. Genau. Und das ist schon ganz gut, und ich finde, das ist dann auch ein gutes Zeichen so an den eigenen Nachwuchs. Die haben vor kurzem das Nachwuchsleistungszentrum neu fertiggestellt, das dauert natürlich ein bisschen, bis sich das so richtig auswirkt, bis da die Leute nachkommen, aber das zeigt schon auch so ein bisschen, dass Union da mehr investiert, sowohl infrastrukturell als auch in Spieler, und auch, dass in Berlin schon da auch eine Wachablösung im Jugendbereich irgendwie stattfindet. Also Hertha war ja im Jugendbereich lange weit, weit, weit vor Union. Und bei Hertha geht es halt erst eher so im Nachwuchs bergab, und bei Union jetzt schon. Also wenn gutes Talent in Berlin hat, dann geht das mittlerweile wahrscheinlich eher zu Union oder halt gleich nach Leipzig oder Wolfsburg und nicht mehr unbedingt zu Hertha. Und da kann, glaube ich, Union sich schon in den nächsten Jahren auch nochmal sehen, dass sie da noch den einen oder anderen weiteren Spieler an die Profimannschaft heranführen.
Und das ist nämlich wirklich interessant, wenn man auf Union blickt. Also du hast Hollerbach genannt, der ist mit 24 schon der älteste über all die anderen, die du vorher gesprochen hast. Also Kemmlein, Preu, Querfeld, alle 20 oder Querfeld jetzt gerade 21 Jahre alt. Also wirklich noch sehr früh in ihrer Entwicklung. Und alle haben aber schon eine unterschiedlich große Rolle gespielt. Und insgesamt ist Union gar nicht das alte Team, so wie man es glauben mag. Du hast halt einen Christopher Trimme, der halt mit seinen 38 Jahren den Schnitt nach oben zieht. Du hast einen Kevin Vogt, der mit seinen 33 Jahren den Schnitt nach oben zieht. Und dann, gut, ich würde Renault jetzt mit 32 nicht als alt bezeichnen wollen, ehrlich gesagt. Aber das ist es nämlich. Also man ist eigentlich schon mitten in diesem Umbruch, und trotzdem musste man aber schon auch feststellen, es geht nicht reibungslos, und man muss dann in bestimmten Saisonphasen, greift man dann vielleicht doch lieber auf die Erfahrung zurück, um eben eine gewisse Stabilität hinzubekommen. Ich habe es vorhin zitiert, sehr, sehr wenige Fehler, die zu Schüssen des Gegners geführt haben. Das ist Markenzeichen von Union. Und außerdem ist Markenzeichen, dass man einfach sehr, sehr gut organisiert in der Verteidigung ist. Und da gibt es unter anderem Diogo Leite, der ganz, ganz fantastische Statistiken wieder hat. Der ist in den geblockten Schüssen auf Platz 3 in der Liga, bei den abgefangenen Pässen auf Platz 4, bei den klärenden Aktionen auf Platz 8. Und Kopfballstatistiken habe ich gar nicht rausgesucht, weil da sind sowieso nur Unioner vorne drin unter den Top 20. Das Interessante fand ich aber, dass zumindest dem Anschein nach, der Positionierung nach, Leopold Querfeld so ein bisschen der zu sein schien, der das Ganze organisiert da hinten drin, weil er ja auch dann der zentrale Innenverteidiger war aus unterschiedlichen Gründen. Kann das denn so stimmen? Hast du das im Stadion auch so wahrgenommen? Weil das ist sowas, das sieht man leider im Fernsehen ganz schlecht, weil die Kommandos und so weiter, die werden ja gegeben, oft wenn es um Rausrücken geht, und da ist die Kamera dann meistens gerade auf dem Torhüter, der jetzt gleich den langen Ball spielt. Also ist das auch wirklich so, dass Querfeld da die Kommandos schon gibt?
Ja, ich glaube, das ist aber fast schon ein bisschen einfach aus taktischer Sicht fast zwangsläufig, dass der in der Mitte, weil er einfach den besseren Überblick hat über beide Seiten, dass der da schon auch die Kommandos gibt. Aber der ist, muss man schon sagen, auch der ist für sein Alter auch schon jemand, den hört man auch schon, und der ist jetzt nicht schüchtern und denkt sich, oh Gott, jetzt muss ich hier vor 20.000 Leuten spielen. Also ich würde jetzt noch nicht sagen, er ist jetzt der Abwehrchef, aber klar, gibt er auch Kommandos und schiebt er die raus. Und ich glaube, die anderen beiden machen es ihm aber auch relativ einfach, weil wenn du dann eben so zwei Leuten wie Danilo Duki und Diego Leite spielst, die halt das seit Jahren machen und auch untereinander eingespielt sind, dann tust du dich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen leichter, als wenn du jetzt in eine komplett neue, zusammengewürfelte Mannschaft reinkommst, wo es noch keine festen Automatismen und Strukturen gibt. Aber er macht es auf jeden Fall wirklich, wirklich gut und finde auch von der taktischen Reife sieht man da, dass das schon ein sehr talentierter Spieler ist.
Danilo Duki übrigens einer von vier Spielern der Liga, der alle Minuten gespielt hat.
Von zwei Feldspielern.
Von zwei Feldspielern, genau.
Patrick Mainka. Ich finde ja fast noch beeindruckender als das ist, dass der seine vierte gelbe Karte, ich glaube, es war in Bremen. Ja,
stimmt.
Und am 15. Spieltag bekommen hat, Ende Dezember. Und die ganze Rückrunde als Innenverteidiger bei Union, wo man die ganze Zeit in Zweikämpfe verwickelt wird, ohne gelbe Karte klargekommen ist. Und ja, es ist schon, also ich muss sagen, ich habe selber auf meinem bescheidenen Amateurfußballniveau Verteidiger gespielt und ich gucke sehr gerne guten Verteidigungen zu. Also es gibt für mich immer noch, glaube ich, kaum was Schöneres, als damals irgendwie die Abwehr von Juventus mit Barzagli, Bonucci und Chiellini anzuschauen. Und mir gefällt es auch immer sehr gerne, die Union-Dreierkette anzuschauen. Also das ist schon ganz gut abgestimmt. War natürlich unter den Urs-Fischer-Zeiten vielleicht noch ein bisschen stabiler, aber so das ergänzt sich gut. So Leite, der so ein bisschen mehr nach vorne verteidigt und die Bälle auch abfängt und auch so mit dem Fuß ein bisschen stärker ist als Diogo Leite, aber Diogo Leite sehr gut im direkten Zweikampf, Kopfball stark, kräftig, so das ist schon eine ganz gute, kann man sich ganz gut angucken, wenn man auf Zweikämpfe und Abwehrverhalten und so steht.
Also du hast den richtigen Job, Julian, das kann man definitiv sagen. Da vielleicht muss man aber auch so sein, um Union-Reporter sein zu können. Aber um diesen Punkt noch ein bisschen zu erweitern, also wir haben jetzt drüber gesprochen, der Kader wird jünger, das ist natürlich auch ein fortlaufender Prozess, aber da hat man eben schon eigentlich relativ große Schritte in dieser Saison gemacht. Es geht nur so ein bisschen unter in dem sonstigen Trubel. Insgesamt habe ich auch den Eindruck, dass sich das bestätigt, was wir jetzt im Grunde schon seit 2-3 Jahren in vielen Union-Schwerpunkten rausgearbeitet haben. Union hat enorme Schritte nach vorne gemacht, nicht nur finanziell, sondern eben auch infrastrukturell. Ich meine, das Stadion ist noch ein großes Thema, aber das wird ja auch kommen. Du hast jetzt aber schon angesprochen, das Nachwuchsleistungszentrum, den Umbau, den man da gemacht hat, das haben wir hier im Rasenfunk damals begleitet. Da hieß es noch, ja, da sind sie jetzt gerade dran. Dann haben wir die Frauen, die jetzt aufgestiegen sind als Zweitligameister in die erste Liga vor zigtausenden Zuschauern, die alle ihre Spiele an der alten Försterei machen dürfen, die in der zweiten Liga schon Vollprofis sind, eben im Vergleich zu fast allen anderen Teams. Also Union ist wirklich beständig an allen Fronten eigentlich am Schritte nach vorne gehen und offenbar scheint man einen Plan zu haben, wo man hin will mit dem Verein.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ja, Dirk Zingler ist ein sehr streitbarer Mensch, sagen wir mal so, vorsichtig. Und man kann da sicherlich auch vieles kritisieren, gerade in der Kommunikation, in der Außendarstellung teilweise. Aber der hat schon mit seinem Team um ihn rum eine Vorstellung, wie dieser Verein sich entwickeln soll. Und das ist schon wirklich, wirklich gut. Also wenn man sich überlegt, wo die herkommen. Also wenn ich nur zurückblicke, wie es ungefähr aussah, als ich da zu Zweitliga-Zeiten angefangen habe für den Tagesspiegel. Und ich meine, das Stadion war damals schon so, wie es jetzt ist. Aber sie haben jetzt ein neues Trainingszentrum, bauen da gerade noch so ein bisschen an den Plätzen rum. Dann das ganze Stadiongelände wird sich verändern. Da kommt noch ein Parkhaus hin, da kommt ein großes Clubhaus hin. Sie haben auch in der öffentlichen Wahrnehmung, sagen wir in Berlin, immer größeren Stellenwert. Also haben dann Fanshops. Anfang gab es nur einen Fanshop im Stadion, dann gab es einen Fanshop im Forum Köpenick, dann irgendwann sind sie zur Frankfurter Allee, so ein bisschen in die Innenstadt. Jetzt haben sie am Alexanderplatz wirklich in der Innenstadt einen Fanshop. Also die machen schon, was das angeht, so infrastrukturell und organisatorisch einen guten Job. Auch einfach, ja, wenn man das Organigramm des Vereins anguckt, da wird einfach gibt's viele mehr Positionen, als es die damals gab. Das musst du ja auch machen, wenn du wachsen willst. Und das Stadion wird natürlich nochmal ein Riesenpunkt. muss man sagen, das muss man auch mal sehen, wie sich das dann am Schluss, wie sich das entwickelt, weil sowas natürlich auch einfach, wenn du von 22.000 auf 40.000 wächst, da kommen neue Leute ins Stadion, vielleicht verändert sich die Atmosphäre dadurch, wie wirkt sich das auf die ganze Fankultur aus? Das sind alles Punkte, die natürlich dann schon noch spannend werden. Aber insgesamt sehe ich Union da schon auf einem, als Verein, auf einem sehr guten Weg.
Und damit haben wir uns eine perfekte Rampe gebaut, Julian. Jetzt haben wir mal alles Positive abgearbeitet, ja, und kommen jetzt zum Aspekt Unruhe neben dem Platz. Ja. Denn das gab es ja auch in dieser Saison.
Das muss man so sagen. Also ich meine, natürlich einmal Unruhe hatten wir durch die Entlassung von Bo Svensson, aber das ist ja, sagen wir mal, noch sportliche Unruhe. Und dann hattest du aber auch noch ein paar Nebenkriegsschauplätze. Ja, angefangen mit Oliver Runert, der für den Bundestag kandidiert hat fürs Bündnis Sarah Wagenknecht, was natürlich auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass das wahrscheinlich die Mannschaft groß beeinflusst hat, aber es ist natürlich schon etwas, was auch viele Fans beschäftigt hat, was viele Menschen kritisch gesehen haben, gerade in so einem Verein wie Union, wo der sich sehr oft darauf beruft, dass ja, naja, dass Politik in dem Sinne im Stadion nichts zu suchen hat, ja, dann hast du Oliver Runert, der ja erstmal noch im Dienste von Union stand, als das bekannt wurde und erst dann pausiert hat und jetzt ja auch wieder zurück ist, nachdem es nicht geklappt hat mit dem Einzug in den Bundestag. Das war natürlich so ein Thema. Und dann hattest du natürlich noch diesen Feuerzeug-Eklat, das Bochum-Spiel mit all seinen Folgen. Und in dem Fall würde ich eigentlich sagen, kann man Union von ihrem Verhalten gar nicht so viel vorwerfen, weil sie haben den Täter relativ schnell identifiziert, sie haben ihn mit dem längsten Stadionverbot, was man aussprechen kann, belegt. Sie sind in Berufung gegangen, Einspruch eingelegt, sind dann in Berufung gegangen. Aber das ist, finde ich, auch legitim. Nur so die Kommunikation hat natürlich wieder große Wellen geschlagen und da haben sie sich, glaube ich, ein weiteres Mal nicht unbedingt viele Freunde gemacht und auch nicht keinen großen Gefallen damit getan.
Aber hätte es einen besseren Weg gegeben, über den man kommunizieren hätte können? Also zum Beispiel rund um eben diese ganze Verhandlung war es ja zum Beispiel so, dass Union gar nichts gesagt hat bis zum ersten Urteil. Und dann musst du ja auch irgendwann mal was sagen, vor allem wenn du einen Einspruch erhebst. Also wenn du nicht sagst, okay, gut, dann ist es jetzt eben so, sondern dann muss ja Union was sagen. Sie werden ja auch tausendmal gefragt und sie haben hundertmal haben sie gesagt, sagen wir nichts dazu, bis die Verhandlung ist. Dann irgendwann musst du dich äußern und dass du dann Dinge sagst, die Bochum-Fans nicht gern hören, ist ja irgendwie auch klar.
Ja, ich hatte am Anfang gleich das Gefühl, dass da so ein bisschen probiert wird, es klang für mich zumindest ein bisschen so nach einer Täter-Opfer-Umkehr. So, also klar haben sie auch gesagt, ja, das ist nicht okay, dass da ein Feuerzeug geworfen wird und so weiter. Aber bei mir kommt das immer so ein bisschen so an, wie wir wären die Einzigen, die Verfechter des wahren Fußballs und alle anderen sind Idioten.
So, bei uns wäre der Torhüter aufgestanden und wäre nicht zu Boden gegangen, wenn er mit einem Feuerzeug.
Genau, und ich meine, dass man das natürlich kritisch sehen kann, was da alles passiert ist in diesen ganzen Verhandlungen und auch am Spiel und so weiter, ist, glaube ich, keine Frage. Aber ich habe da mal ein bisschen meine Probleme mit der Art der Kommunikation. Dirk Zingler ist dann auch oftmals so ein bisschen impulsiver Mensch, ich erinnere mich da noch an den Beginn der Corona-Pandemie, als das Spiel gegen Bayern München abgesagt wurde und dann stand er in so einer kleinen Medienrunde und meinte, naja, dann soll aber uns bitte Jens Spahn auch die Einnahmeausfälle bezahlen, wenn wir hier nicht gegen Bayern München spielen dürfen. Wo ich immer denke, ja, guck doch vielleicht mal ein bisschen, was so in anderen Teilen der Welt gerade passiert mit dieser Pandemie. Muss man das jetzt so sagen? Ich finde es teilweise ein bisschen schwierig und dadurch entsteht dann auch, das ist dann halt so polarisierend, dass dann viele Leute denken, ach, und dann kommen sie immer mit dem, oh, ist das kultig, das kann kein Mensch mehr hören, irgendwie in Köpenick, dieses kultig.
Von den Unionern sagt es ja auch nicht mehr selber.
Nein, genau. Von den Unionern, kein Mensch spricht
reine Außensicht
von den Unionern, aber ja, das ist, ich finde, der Verein tut eigentlich so viel Sachen macht er gut und reißt es sich dann an anderen Stellen manchmal kommunikativ wieder ein bisschen ein.
Ja, also was ich sagen muss, also dieses Sportgerichtsurteil da gegen Union, das jetzt letztlich keine Rolle gespielt hat, zum Glück. Ja. Also beide Teams wären drin geblieben, wäre Union trotzdem mit den Punkten und ohne die Punkte und Union wäre Bochum wäre dennoch abgestiegen. Da muss man wirklich dankbar für sein. Sportjuristisch hochinteressant. Die ganze Argumentationslinie des DFB, der letztlich den Schiedsrichter davon überzeugen wollte, du hast dieses Spiel unter falschen Vorzeichen wieder angepfiffen, das heißt eigentlich gilt dieses Spiel als abgebrochen und deswegen können wir jetzt eine Strafe verhängen. Mhm. Total interessant. Und da halte ich auch eigentlich ehrlicherweise jeden Einwand für berechtigt, weil das ergibt von außen gesehen wenig Sinn, auch wenn wir natürlich alle bei der mündlichen Verhandlung da nicht mit dabei waren. Aber womit ich wirklich ein großes Problem hatte und immer noch habe, weil ich lese das immer noch, ist, dass man in dieser Argumentation so kommuniziert hat, dass der Schutz des Spielers, nämlich Patrick Trewes, der getroffen wurde von einem Feuerzeug, dass dieser Schutz ein bisschen nachrangig behandelt wurde und dass eben dieses, was niemand leugnen möchte, dass wir das nicht sehen wollen, dass Spieler beworfen werden mit Gegenständen, aber das ist so sehr in den Hintergrund gerückt, dass ich bis zum 34. Spieltag von wütenden Union-Fans irgendwelche Dinge gelesen habe im Internet, wo eben dann verglichen wurde, ach, da können sie jetzt aufstehen, ach, guck mal, da kann man jetzt weiterspielen und das ist jetzt keine schlimme Verletzung. Und das halte ich einfach für falsch in einem ganz moralischen Sinne, wo ich jetzt auch weiß, jede moralische Argumentation ist extrem subjektiv und schwierig, ist auch die Frage, ob das überhaupt eine Frage der Moral sein sollte. Aber das war die Problematik, die ich damit hatte. Und wo ich den Eindruck bekommen habe, dass das Union oder beziehungsweise, man muss es eigentlich jetzt dann auf Dirk Zingler dann beschränken, dem war das dann, glaube ich, irgendwann egal. Und das kann man auch so sehen, weil er hat das Interesse von Union zu vertreten. Aber das hat mir nicht gefallen und ich hoffe, dass wir das nicht so häufig noch haben werden in der Bundesliga, auch von anderen Vereinen. Denn das sind total unwürdige Diskussionen. Wie schlimm ist jetzt eine Verletzung, wenn man von einem Feuerzeug getroffen wird? Fällt man mit ein paar Sekunden Verzögerung? Und dass dann wirklich da die Möglichkeit überhaupt besteht, jetzt hier darüber zu diskutieren, ob das eine schauspielerische Leistung gewesen sei von Trewes, das ist unwürdig. Das führt auch komplett am eigentlichen Problem vorbei. Es soll kein Scheiß aufs Spielfeld geschmissen werden. Und das passiert in genügend anderen Stadien nämlich auch, dass es wichtig ist, das quasi so zu thematisieren, meiner Meinung nach.
Ja, bin ich bei dir.
Aber das ist ja nicht das Einzige, wo es etwas unruhig war bei Union. Also natürlich war das plakativste Beispiel. Wir hatten auch noch den Svensson-Trainerwechsel. Aber ein ganz großes Thema war, zumindest meiner Wahrnehmung nach, außerhalb von Berlin gar kein so großes Thema. Nämlich Union hatte über mehrere Monate keinen Hauptsponsor auf der Brust. Denn der Sponsor der vorherigen Saison, der hat von seinem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht. Und dann war Union nicht in der Lage, einen Hauptsponsor zu finden. Weiß nicht, ob das so ein Berliner Problem ist, denn Hertha hatte damit auch schon manchmal seine möglichen Probleme. Ich habe auch gehört, dass es durchaus an der ein oder anderen Zingler-Aussage gescheitert sein könnte, dass da das ein oder andere Unternehmen reingegangen ist. Da gab es schon konkrete Absprachen, die dann aber doch nicht umgesetzt wurden. Inzwischen hat man einen. Aber wie groß ist denn dieses Thema eigentlich? Denn das ist eigentlich ja marketingtechnisch das Schlechteste, was dir passieren kann.
Ja, ich glaube, es ist kein großes Thema geworden, weil sie in dem Fall das ganz geschickt umschifft haben mit dieser Stadionanleihe, der Stadionaktie, für die sie dann auf dem Stadion, auf dem Trikot geworben haben. Und gerade für die Fans war das damit im Prinzip eine sehr gute Lösung, weil sie sich ein Trikot kaufen konnten, auf dem kein seltsames Unternehmen beworben wird, sondern auf dem Pro AF steht. Und damit kann sich dann, glaube ich, jeder Unioner identifizieren. Von daher habe ich jetzt auch nicht als so großes Thema wahrgenommen. Aber natürlich ist das so, dass du dadurch bares Geld verlierst, wenn du ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr kein Hauptsponsor hast. Das ist ja bei den meisten Vereinen die größte Einnahme, zumindest aus dem Marketing. Und das hast du nicht gehabt. Sie haben jetzt seit Jahren zumindest keine richtige Kontinuität auf der Position. Gab da auch, als sie vor ein paar Jahren irgendwie Around Town, so ein Immobilienunternehmen hatten, da gab es Kritik, dass man sich da irgendeine Immobilienheuschrecke irgendwie aufs Trikot holt. Dann hatten sie zuletzt Paramount, da gab es zumindest keine große Kritik, aber klar, die wollten dann offenbar irgendwann nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was so ein bisschen alle Berliner Vereine und nicht nur im Fußball umtreibt, dass diese Sponsorensuche wirklich schwierig ist. Also ich bin sonst auch noch so ein bisschen für Basketball bei uns zuständig und bei Alba Berlin ist das auch nicht groß anders. Die haben halt im Prinzip jahrelang irgendwelche Schwester- oder Tochterunternehmen von der Alba Group dann als Sponsoren gehabt. Es ist nicht einfach und aber sicherlich schon ein Thema, wo Union dran arbeiten muss, wenn sie sich weiter finanziell gut aufstellen wollen, kannst du nicht dauerhaft auf einen Hauptsponsor verzichten.
Ja, und das ist halt insofern interessant, weil natürlich kann man diese Berliner Einschränkung machen. Also während du bei anderen Teams, wenn du als Hauptsponsor einsteigst, quasi diese Region besetzt, dann ist das in Berlin nie möglich. Da kannst du dich auch mit jedem Konzertveranstalter unterhalten. Die Bands haben überall ausverkaufte Hallen, dann kommen sie nach Berlin und spielen bei 60% Kapazität, weil Berlin ist einfach zu groß für Einzelevents und für einzelne Marken, um da eben eine wichtige Rolle zu spielen, da musst du dann schon eine riesige Mehrzweckhalle quasi sponsern, damit du irgendwie da eine Rolle spielst. Also das wird man natürlich nicht wegbekommen, aber auf der anderen Seite ergibt es ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, weil Union aus Marketing-Sicht ganz, ganz viele Dinge richtig macht und dieser Platz auf der Brust, der ist ja nicht mal als Platz an sich umstritten. Also bei Union wird es nie den Eckball-Sponsor geben, denn Union wird das nicht tun, aus guten Gründen, und das ist auch, kann man auch sehr positiv sehen. Aber daran haben sich ja alle gewöhnt, und wenn du jetzt eben nicht gerade jemand bist, der gegen den Mietpreisdeckel lobbyiert hat und irgendwelche Bürgergutachten, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, was war denn damals, was man unterschrieben hat zur Bundestagswahl? Ein Volksbegehren.
Volksbegehren.
Genau. Also wenn du jetzt nicht gerade dagegen Lobby machst, dann das ist ja auch völlig klar, dass die Leute da völlig zu Recht aufs Dach ihres gemieteten Hauses steigen und protestieren. Aber dann ist es ja eigentlich attraktiv, mit Union verbunden zu werden, weil ja Union gerade eben so viele Schritte nach vorne macht. Und deswegen finde ich die Frage nämlich schon interessant, warum das jetzt schon wieder nicht möglich war, einen Hauptsponsor zu finden, eben auch unter der Maßgabe, dass ich eben durchaus aus der Marketingwelt auch gehört habe, dass da eben Dinge eine Rolle spielen, die dann auch wieder manchmal vielleicht mit der Person Dirk Zingler zusammenhängen, aber vielleicht auch manchmal mit der seltsamen Ausrichtung des Vereins zu tun haben. Dass du eben zum Beispiel einen Sportgeschäftsführer hast, der in den Bundestag will, nicht reinkommt und dann wieder zurückkommt. Anders ist es ja eigentlich kaum zu erklären, weil als Marke müsste doch Union nur attraktiver geworden sein in den letzten Jahren.
Das sollte man meinen, ja. Also ich meine, Union hat halt, was Sponsoring angeht, sind sie sehr gut da in ihrer Gegend verwurzelt. Also haben viel so kleine und mittlere Unternehmen, die den Verein sponsoren. Aber klar, als Hauptsponsor, da kannst du nicht das kleine Mittelstandsunternehmen von um die Ecke nehmen. Da sind wir einfach in anderen finanziellen Größenordnungen. Und ich weiß auch nicht so richtig, warum das...
Ja, aber da gibt es ja auch genügend Berliner Unternehmen. Also da gibt es ja auch irgendwelche Franchise-Systeme, die irgendwie gerade viele Restaurants eröffnen in Berlin. Ja, so teuer ist es ja gar nicht, bei Union Sponsor zu werden. Also, naja, okay. Aber ich will jetzt gar nicht zu sehr hier in den Marketingbereich reingehen. Ich fand es nur interessant, weil du den Punkt Unruhe neben dem Platz mitgebracht hast. Und ich glaube, das ist ein Thema, das könnte eigentlich für Unruhe sorgen, tut's aber eigentlich nicht so wirklich.
Zu dem Punkt eine Sache noch, weil Unruhe neben dem Platz, aber im Vergleich zur Vorsaison finde ich sehr viel Ruhe auf dem Platz und in der Kabine, weil letzte Saison gab es ja doch sehr viel Störgeräusche und da hat sich auch dieses ganze Trainerwechsel und so alles Mögliche und Unzufriedenheit bei manchen Spielern und das wurde alles sofort nach außen getragen und du hattest natürlich auch eine andere Bühne durch die Champions League und wenn du dann Spieler wie Leonardo Bonucci hast, über die dann Fabrizio Romano sofort twittert, das hast du jetzt vielleicht nicht mehr ganz so und du hast jetzt schon wieder so ein bisschen diese Ruhe, die du in der erfolgreichen Zeit mal hattest, also auch wenn Spieler nicht viel gespielt haben und da gibt's ja durchaus im Kader einige, die sich auch mehr erwartet haben, sicherlich irgendwie Kevin Volland oder der hat 4 Spiele gemacht, so der, trotzdem hast du von niemandem irgendwie ein schlechtes Wort öffentlich gehört und das ist, glaube ich, dann schon auch ein Punkt, warum sie diese Saison dann doch trotz einiger Probleme ins Positive gebogen haben im Vergleich zur letzten Saison, wo es halt wirklich um ein Haar tatsächlich in die Relegation gegangen wäre und wer weiß, ob sie sich dann noch gerettet hätten.
Das ist natürlich wahr und führt auch direkt in deinen letzten Aspekt, nämlich die Sehnsucht nach Kontinuität. Und du hast in Klammern dazu geschrieben, auf der Trainerposition. Also geht es offenbar nicht nur um die Trainerposition.
Ja, also im Endeffekt, klar, Kontinuität ist, glaube ich, auf allen Ebenen erstmal wichtig. So im Kader hast du eine gewisse Kontinuität, einfach durch langjährige Führungsspieler, ich sag mal jetzt so die Achse, klar, Renault, Khedira, Trimmel, Duki Late, wobei bei denen muss man mal sehen, ob die bleiben. Da gibt es natürlich schon, glaube ich, auch Interesse von anderen Vereinen. Und wenn da jemand mit 20 Millionen kommt, ist da vielleicht auch mal eine Schmerzgrenze erreicht. Aber ich glaube, vor allem jetzt nicht unbedingt im Kader diese Kontinuität, sondern ja schon auf den wichtigen Positionen. Und du hast natürlich mit Horst Held jemanden, der noch relativ frisch dabei ist, bei dem es auch viel Skepsis im Vorfeld gab, in Fankreisen. Und ja, dann ist jetzt Oliver Runert wieder da. Da muss man auch mal wieder sehen, wie ruckelt sich das ein, weil das eine ist es ja, dass Oliver Runert von seiner, ich sag mal, Chefposition einen Schritt nach hinten macht, weil er im Hinterkopf hat, ich gehe jetzt bald in den Bundestag. Auf der anderen Seite ist es jetzt wieder eine andere Situation. Jetzt ist Herr Horst Held immer noch im Prinzip sein Chef, aber Oliver Runert hat seine politischen Ambitionen begraben. Soweit ich weiß, wird er auch nicht mehr in der Kommunalpolitik bald tätig sein, was er ja seit vielen, vielen Jahren in Iserlohn gemacht hat. Das heißt, er ist wieder sozusagen nur exklusiv im Fußball tätig und ist jetzt aber eine Ebene unter der, auf der er mal früher war. Da muss man auch sehen, wie sich das einspielt. Also da sagen beide Seiten, ja, nee, wir sind in gutem Kontakt, wir telefonieren täglich und alles Mögliche. Aber das hat natürlich schon auch irgendwie ein Konfliktpotenzial eventuell. Auch wenn ich Oliver Runert jetzt nicht als extrem eitlen Typen einschätze, der jetzt unbedingt im Rampenlicht stehen muss und der Chef sein muss. Aber weiß man nie, wie das funktioniert. Und natürlich auf der Trainerposition, du hast es ja auch schon angesprochen am Anfang, ist jetzt nicht Unions Vereins-DNA, dass sie immer Trainer für 5 oder 6 Jahre haben. Aber so diese letzten 2 Jahre, die haben dann schon auch gezeigt, dass wenn du keine Kontinuität auf der Trainerposition hast und dauernd irgendwie wechseln musst, in der letzten Saison natürlich noch mal krasser als in dieser, dann tut das so einer sportlichen Entwicklung nicht gut, weil du immer wieder neue Impulse hast und neue Anforderungen der Trainer, neue Taktik, neuen Bedarf an Spielern. Und da müssen sie jetzt schon sehen. Ich meine, ich glaube, sie sind jetzt gerade, so wie die Rückrunde gelaufen ist, sehr zufrieden mit Steffen Baumgart. Mhm. Und aber da muss man jetzt einfach mal abwarten die nächste Saison, weil das eine ist, so eine Mannschaft im laufenden Betrieb irgendwie zu stabilisieren, und das andere wird jetzt natürlich mit der Transferperiode und der neuen Saison und der Vorbereitung zu sehen, inwieweit Steffen Baumgart die Mannschaft dann umbauen will. Inwieweit er dann sagt, okay, jetzt Pragmatismus schön und gut, aber meine Idee von Fußball sieht eigentlich anders aus und da wollen wir jetzt hin. Und das wird, glaube ich, wird jetzt eine sehr spannende Phase mit der Sommerpause, in der man dann schon ein bisschen sehen wird, glaube ich, was die Transfers angeht, in welche Richtung es dann eventuell gehen wird, wie viel Veränderung es da geben wird. Und dann natürlich die nächste Saison. Da wünschen sich sicherlich bei Union alle, dass das halbwegs erfolgreich und ruhig über die Bühne geht. Also die Unioner, gerade bei den Fans, gab es ja auch viele, die gesagt haben, ja, ich meine, Champions League, das war alles super, aber irgendwie wünsche ich mir immer einfach eine langweilige Saison, wo wir irgendwo im Mittelfeld landen, ohne große Dramen. Ich meine, im Mittelfeld sind sie jetzt gelandet, aber so ganz ohne Dramen und ohne Verwerfungen und Brüche ging es ja jetzt auch nicht. Also wenn sie sich da einfach in der nächsten Saison nochmal stabilisieren können mit einem Trainer, der die ganze Saison macht, und dann eventuell vielleicht doch nochmal 3, 4 Plätze irgendwie nach oben kommen, also vielleicht nicht eher unteres Mittelfeld, sondern doch erste Tabellenhälfte vielleicht irgendwie, dann glaube ich, wären sie da sehr zufrieden.
Ja, Union, das wird auf jeden Fall interessant in der nächsten Saison. Du musst wieder ein paar Teams hinter dir lassen, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass der HSV und Köln definitiv absteigen. Das wird wieder eine andere Situation, in der aber Union viel, viel stabiler dasteht als so manch anderes Team in der Liga. Also ich will das jetzt auch nicht überdramatisieren und schon gar nicht will ich vorgreifen. Das ist ein Thema dann für die Saisonvorschau. Die nimmt der Zukunftsmax auf in viel zu kurzer Zeit, ehrlich gesagt. Wir wollen aber jetzt ja noch die Saisonbilanz abschließen und da fehlen uns noch die Awards. MVP, Unsung Hero und Moment der Saison. Julian, was hast du uns da mitgebracht?
Ja, also MVP, wenn man jetzt rein nach Leistung auf dem Platz geht, müsste man wahrscheinlich Frederik Renaud oder vielleicht noch Benedikt Hollerbach sagen. Aber ich gehe mit Christopher Trimmel.
Ja,
einfach Trimmel, man muss ihn einfach lieben. Es war jetzt seine elfte Saison und sie war nicht einfach. Am Anfang saß er draußen, Jannik Haber hat gespielt auf seiner Position. Später saß er nochmal draußen, weil Juranovic gespielt hat. Aber trotz seines Alters von 38 Jahren, ich bin auch 38 und ich spiele gerade mal noch so in einer Medienliga und danach tun mir drei Tage die Knochen weh und Christopher Trimmel schafft es auf Bundesliga-Ebene immer noch irgendwie mit Leuten wie, keine Ahnung, Kingsley Coman oder Alphonso Davies die Seite lang zu sprinten und finde ich auch sehr beeindruckend, wie er das schafft, seine ja doch vorhandenen Geschwindigkeitsdefizite da oftmals gut zu kompensieren und dazu kommt natürlich nochmal seine Rolle neben dem Platz, so in diesem Verein, so eine lebende Legende im Verein, einfach in der Mannschaft, sehr angesehen, sehr wichtig, mit seiner Erfahrung, mit seinen Führungsqualitäten. Und was wir auch schon mal vorhin angesprochen hatten, so seine Standardstärke ist wieder zurück. Gegen Stuttgart bei diesem verrückten Spiel hat er, glaube ich, 3 Tore durch Standards direkt oder indirekt vorbereitet. Also das war wirklich wieder eine sehr, sehr starke Saison und hat seinen Vertrag verlängert. Also noch ein Jahr, bringt ihn seinem persönlichen Ziel, was er vor kurzem schon mal genannt hat. Er möchte mit 40 noch Profi sein, noch einen Schritt näher. Da müsste er dann nochmal, glaube ich, verlängern. Aber unmöglich erscheint es mir nicht.
Aber wirklich, und Christopher Trimmel ist echt alles, was man sich an einem Fußballspieler wünscht, wenn man ihn im eigenen Team hat. Also die volle Hingabe, die Demut aber auch, macht keinen Stress, wenn er auf der Bank sitzt, der Witz in den Interviews, er hat auch noch einen schönen Dialekt, also wirklich.
Ja,
Christopher Trimmel, ja, wirklich, das Gesamtpaket, das erhebt ihn zum MVP und dann bleibt aber noch viel Raum jetzt dann für einen Unsung Hero. Wen hast du denn da ausgewählt?
Unsung Hero für mich Danilo Duki. Vielleicht gar nicht so Unsung, weil ich mir so... es wird ja viel über die Abwehr auch gesprochen, und aber wir hatten ja vorhin den Punkt schon, er hat alle 34 Spiele gemacht, über 90 Minuten. Die Sache, dass er keine gelben Karten mehr kassiert hat in der Rückrunde. Er war zwar jetzt nicht so kopfballstark, wie er in seiner, ich glaube, ersten Saison mal war, wo er, glaube ich, 4 Tore gemacht hat per Kopf. Dieses Jahr hat es nur für ein Tor gereicht, aber finde, das ist wirklich für Union ein sehr, sehr, sehr guter Innenverteidiger, der gerade in dieser Dreierkette super funktioniert. Und Flanken gegen Union brauchst du eigentlich gar nicht probieren.
Ja,
da hinten hast du Duki, da hast du Late, da hast du Querfeld, die köpfen alles raus. Von daher mein Unsung Hero.
Auf Platz 13 bei den gelaufenen Kilometern aller Bundesligaspieler.
Als Innenverteidiger.
Als Innenverteidiger. Benedikt Hollerbach übrigens nur ganz knapp dahinter auf Rang 15. Also Laufstärke, die haben wir wieder bei Union. Vorne und hinten auf dem Feld. Und was war jetzt der Moment der Saison für dich?
Ja, also im Prinzip finde ich, könnte man fast 3 Momente nehmen. Also einer wäre so dieses Spiel gegen Stuttgart als Gesamtkunstwerk, die erste Halbzeit mit Höhepunkt im Tor von Leopold Querfeld.
Ja.
Dann finde ich, du hattest vorhin schon mal kurz angesprochen, der Aufstieg der Frauen. Jetzt gerade der letzte Spieltag, 6-0 gewonnen, Meisterfeier, danach zusammen auf dem Balkon mit den Männern. Einfach eine fantastische Entwicklung, souverän durchmarschiert. Lisa Heiseler, die seit ewigen Zeiten da spielt, wird Torschützenkönigin. Das wäre auch ein sehr würdiger Moment der Saison. Aber für mich ist es die Nachspielzeit im Spiel gegen Frankfurt, 95. Minute. Ich glaube, es wird per VAR ein Handspiel von Danilo Duki erkannt. Ekitike geht an den Elfmeterpunkt, schnappt sich den Ball, steht 2-1 für Union. Vor ein paar Minuten vorher hat Benedikt Hollerbach das 3-1 gemacht, was aberkannt wurde.
Mhm.
Union kommt aus dieser langen Negativserie und Frederik Renaud hat die richtige Ecke, hält den Elfmeter, Union gewinnt und startet diese 8 Spiele ohne Niederlageserie und rettet sich damit. Also ich möchte mir echt nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn dieser Ball reingeht, dann gewinnst du das Spiel nicht, dann verlierst du vielleicht am nächsten Spieltag gegen Bayern und die Saison läuft vielleicht ganz anders. Aber ja, Renaud damit wirklich eine Schlüsselszene und wenn ich mich gerade nicht täusche, hat er 4 der 5 Elfmeter in dieser Saison gehalten. Das ist auch eine vollkommen absurde Statistik.
Generell sind auch 4 parierte Strafstöße Bestwert in dieser Liga, gemeinsam mit St. Pauli, dem auch 4 Strafstöße pariert. Ja, sehr, sehr schön. Und daran sieht man, wie lange jetzt Union schon mit dabei ist. Ich wollte gerade noch schnell meine Notizen zu diesem Spiel raussuchen und habe sie in all den Notizen mit SGE gegen FCU nicht gefunden. Also gibt es schon zu viele. Aber ich kann dir alle vergangenen Ergebnisse sagen. Relativ oft 0-0 habe ich gerade gesehen hier in der Vorschau.
Ja, es geht mir auch immer so.
Also Julian, das hat große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk. Aber bevor ich dich entlasse, haben wir natürlich noch die allerwichtigste Frage zu klären, nämlich diese Saison 24/25 als Fortbewegungsmittel. Was wäre das?
Ja, ich hab sehr lange darüber nachgedacht. Das ist eine interessante Kategorie. Und bin dann relativ nah an der Altförsterei gelandet. Auf der anderen Straßenseite gibt es einen Skatepark, den Mellow Park. Mhm. Und irgendwie ist diese Saison, Union in dieser Saison, ist für mich irgendwie ein Skateboard in der Halfpipe. Es geht drauf und es geht runter, mit sehr großen Höhen und Tiefen und dem Potenzial, sich richtig weh zu tun. Aber in dem Fall ging es gut aus und passt auch irgendwie so ein bisschen, weil dieses, zumindest so, wenn man von außen, so aus meiner Außensicht, ist diese Skater-Szene immer so ein bisschen eine abgeschlossene Community. Man sieht nie so richtig, was machen die da, was sind das für Leute? Und das ist ja für viele Außenstehende bei Union auch so ein bisschen, diese Union Wagenburg. Und deswegen dachte ich, das passt vielleicht ganz gut.
Ganz wunderbar. Das Skateboard in der Halfpipe ist notiert. Und damit haben wir es jetzt aber wirklich geschafft. Wir haben diese Saison abgeschlossen, auch wenn man noch viel, viel länger hätte reden können. Julian, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören und geht mir ganz genauso. Und ich hoffe, dass es auch bei unseren Hörerinnen und Hörern so ist. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist nicht nur unabhängig, sondern auch Paywall-, Werbe- und Sponsorenfrei. Und das funktioniert ausschließlich, weil ihr uns unterstützt auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Geht via PayPal, Kreditkarte oder via Direktüberweisung. Denkbar einfach. Und alles fließt dann nur in den Rasenfunk. Das heißt, ich kann davon meinen Lebensunterhalt unterschreiten, unsere Gäste bekommen ein kleines Honorar. Und wenn ihr wissen wollt, wie es gerade so läuft beim Rasenfunk, könnt ihr das auch im Logbuch Rasenfunk Tribünengespräch, könnt ihr das jederzeit nachhören. Also unterstützt uns bitte und sehr gerne, vielleicht ja auch im Zuge einer Saisonspende, das machen auch gerne einige von euch da draußen. Vielen herzlichen Dank dafür schon mal. Und ansonsten gebt uns auch gerne Feedback auf diese Sendung. Unter mitmachen.rasenfunk.de findet ihr dafür den richtigen Ort. Und dann freue ich mich sehr, wenn ihr auch weiter dem Rasenfunk gewogen bleibt, wenn ihr hoffentlich gesund bleibt und bald hier wieder reinhört im Rasenfunk. Bis dahin, macht es gut und ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.